Philipper 1, die Verse 3 und weiter. Philipper 1, 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass deren euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und an aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Gottes Wort.
Auch ich begrüße euch alle zu diesem Gottesdienst. Es wird heute keine Textpredigt sein, sondern eine Themenpredigt. Seht ihr dort Gemeinschaft im Neuen Testament? Ich habe das Thema diese Woche auf unser Studierendenretreat behandelt im Schwarzwald. Ich habe das natürlich angepasst für die Gemeinde jetzt. Aber ich habe gedacht, das passt auch gut zu dem Abendmahl und überhaupt zur Gemeinde. Wir hatten seit vielen Jahren zum ersten Mal mit allen Studierenden eine Retreat, wo auch die festangestellten Dozenten, 7 an der Zahl, mit dabei waren. Und wir hatten jeweils das Thema Gemeinschaft aus den verschiedenen Fachbereichen behandelt. Als Neutestamentler bin ich auf das Neue Testament eingegangen. Wir können sagen, dass der Text aus Philipper 1 auch gewissermaßen eine Grundlage ist. Ich werde auf diesen Text zurückkommen, aber es geht nicht nur um diesen Text, es geht um das Thema Gemeinschaft im Neuen Testament. Was sagt das Neue Testament über die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu? Ich möchte auf ein paar Bücher hinweisen. Ich muss ehrlich sagen, das erste Buch, das habe ich selbst noch nicht gelesen, ist gerade jetzt in deutscher Sprache erschienen, aber ich kenne den Autor. Ich habe einige andere Bücher von ihm gelesen. Es geht hier um die authentische Gemeinschaft und ich kann die Bücher von Krepp in dieser Hinsicht grundsätzlich empfehlen. Also es geht hier nicht nur darüber, was das Neue Testament sagt, sondern wie wir das auch leben können. Das andere Buch, das habe ich früher mal durchgearbeitet, dem anderen Mut machen. Kleines Büchlein, das man gut mal durcharbeiten kann. Das gibt's offenbar immer noch und es lohnt sich sicher mal, diese Bücher zu lesen und durchzuarbeiten. Hier kurz die Übersicht. Die Frage ist, wie können wir echte Gemeinschaft leben, ohne dass wir überfordert werden, aber auf der anderen Seite doch eine echte Gemeinschaft in der Gemeinde, was wir alle nötig haben. Es geht heute um einige Ausdrücke, die im Neuen Testament vorkommen. Und ich möchte überlegen, schauen, was bedeuten sie für uns? Was bedeuten sie für die Gemeinschaft? Da erscheint zum ersten der Ausdruck Epito Auto im Griechischen, da sieht man auch die Umschrift, heißt ungefähr am gleichen Ort oder zum gleichen Ort. Die Frage ist hier, welche Bedeutung spielt der Ort für die Gemeinschaft? Spielt der Ort eine Bedeutung? Wir können sagen, heute haben wir Skype, da haben wir Telefon, da haben wir Mails, E-Mails und so weiter. da müssen wir ja nicht mehr zum gleichen Ort zusammenkommen. Wir können auch anders Gemeinschaft pflegen. Wir können die Predigten übers Internet hören. Da muss ich am Sonntagmorgen nicht so früh aufstehen. Und ja, dann kann ich erstmal ausschlafen und nachher dann erholt die Predigt anhören. Frage ist also, welche Bedeutung spielt der Ort für die Gemeinschaft, um auch Gemeinschaft leben zu können, auch in unserer Zeit? Der Ausdruck erscheint 15 Mal im Neuen Testament, bezeichnet die räumliche Zusammenkunft. Die räumliche Zusammenkunft ist nicht immer auch ein Ausdruck wahrer innerlicher Gemeinschaft. Wir sitzen hier vielleicht nebeneinander, ärgern uns, dass der andere da neben mir sitzt, nicht? Und so weiter. Dann hat man keine echte Gemeinschaft miteinander, obwohl man ja nebeneinander sitzt am Sonntagmorgen. Paulus verwendet den Ausdruck im 1. Korinther 7, Vers 5, wo es um die Ehe geht. Paulus sagt, ja, man soll sich nicht enthalten, auch sexuell nicht, es sei denn, dass man eine Zeit vereinbart fürs Gebet und dann soll man wieder zusammenkommen in der Ehe. Das Ziel ist natürlich hier die innere Gemeinschaft. Nicht, dass man nur im gleichen Haus oder in der gleichen Wohnung ist. Das gibt's ja offenbar auch, dass Eheleute nebeneinander wohnen, aber keine echte Gemeinschaft vorhanden ist. Das ist natürlich nicht das, was Paulus will. Und dann erscheint der Ausdruck in der Apostelgeschichte 2, 44 und 47 oder im 1. Korinther 11 oder 14 in Bezug auf die Gemeinde. Und auch diese Stellen zeigen, dass die Zusammenkunft am gleichen Ort Voraussetzung für innere Gemeinschaft ist, aber diese innere Gemeinschaft nicht garantiert. Denkt man das Abendmahl in Korinth, Kapitel 11, im 1. Korintherbrief. Sie waren am gleichen Ort zusammen, sie feierten sogar das Abendmahl, aber echte Gemeinschaft war nicht möglich, weil jeder nur an sich dachte. Jeder, vielleicht nicht, aber viele. Ist immer ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, jeder. Nun, wie oft soll man zusammenkommen? Gibt es keine Regel im Neuen Testament, aber es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 47, der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Er scheint der gleiche Ausdruck am gleichen Ort. Er fügte hinzu zu diesem Ort der Gemeinde. Und die kamen dann auch zu diesem Ort, wenn sie gläubig wurden. Also sie wurden da nicht nur bekehrt, und nachher hat man sie gesehen, nicht? Dann lebten sie zu Hause das Christentum. Täglich haben sie sich versammelt, damals. Wenn der Herr täglich hinzufügte, dann heißt es auch, dass sie täglich sich versammelt haben, wo der Herr dann eben in Hausgemeinden, Hauskreisen die Leute dazugefügt hat. Dann zweitens zum Ausdruck Anteilnahme. Hier haben wir die griechischen Ausdrücke, die eine innere Anteilnahme bezeichnen. Metecho, Metochos und Metoche. Auch wiederum 15 Mal im Neuen Testament. Der Ausdruck ist sozusagen das Gegenstück von dem, den ich vorher besprochen hatte, wo es um die räumliche Zusammenkunft geht. Hier geht es nicht um die räumliche Zusammenkunft, sondern um die innere Teilnahme. Innere Anteilnahme. Der Ausdruck erscheint zum Beispiel mit dem Syn, am Anfang Syn heißt mit, gemeinsam mit und so weiter, in Epheser 3, Vers 6, wo Paulus sagt, ihr Heiden seid Mitanteilhaber des Leibes Christi. Eins wart ihr fremd, aber in Jesus Christus seid ihr mit eingeschlossen und habt nun innere Gemeinschaft zusammen mit den Judenchristen am Leib Christi. Andererseits sollen wir nicht an den gottlosen Werken Anteil nehmen. Also auch eine Parallelität zum Thema Gemeinschaft. Wir haben Anteil an Jesus Christus, an seiner Gnade, an der himmlischen Berufung und am Heiligen Geist. Das betont besonders im Neuen Testament der Hebräerbrief. Und das ist die Voraussetzung für echte Gemeinschaft. Das muss man hier schon betonen. Damit wir diese Gemeinschaft leben können, ist das die Voraussetzung, dass wir Anteil an Gott, an Jesus Christus, an seiner Gnade, an seiner Berufung haben. Sonst gibt's diese echte innere Gemeinschaft nicht. Und dann zum Thema Gemeinschaft, hier ein bisschen die Übersicht, wie diese Begriffe im Neuen Testament vorkommen. 73 Mal zeigt schon, dass es ein wichtiges Thema ist. Das heißt nicht nur gemeinsam, sondern auch gemein, aber nur selten. Sonst heißt es Gemeinschaft pflegen, Anteil nehmen oder auch geschäftliche Partnerschaft pflegen. Das kann ja auch so sein, dass man einen Geschäftspartner hat, aber keine innere Gemeinschaft. Aber in der Gemeinde soll man sich innerlich beteiligen und nicht nur äußerlich. Das zeigen diese Stellen, wo es darum geht, dass man etwas gemeinsam hat. Titus 1, Vers 4 betont, dass wir einen gemeinsamen Glauben haben. Ist also demnach falsch, wenn man sagt, jeder soll nach seinem eigenen Glauben selig werden. Wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wir haben eine gemeinsame Rettung, Judas 3. Und wir haben ein gemeinsames Leben. Das zeigt uns die Apostelgeschichte, besonders in Kapitel 2 oder Kapitel 4 von den ersten Christen. Wie sie Gemeinschaft gepflegt haben. Nun, mit wem haben wir Gemeinschaft? Zuerst mit Gott. Und wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, betont Petrus im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3 und 4, dass wir dann Anteilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Durch die Erkenntnis der Gnade und durch die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus sind wir Anteilhaber der göttlichen Natur. Und wenn die göttliche Natur, wenn wir daran Anteil genommen haben und nun Anteil haben, dann heißt es, dass Gottes Wesen unser Leben prägt. Und dass Gottes Wille unser Leben prägt. Gott selbst hat mit uns Gemeinschaft. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist die Grundvoraussetzung für alle Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Überhaupt für alle echte Gemeinschaft. Und Johannes betont, wenn wir schon mit Gott Gemeinschaft haben, dann haben wir auch miteinander Gemeinschaft. Und wandeln im Licht, wie Gott im Licht ist, und wir haben miteinander Gemeinschaft. Das ist echte Gemeinschaft, die von Gott her geprägt ist. Gemeinschaft mit Jesus Christi, mit Jesus Christus. Gemeinschaft mit Jesus Christus kommt besonders im Abendmahl zum Ausdruck, aber nicht nur. Gemeinschaft mit Jesus Christus haben heißt, dass wir durch ihn Vergebung der Sünden empfangen haben, dass wir durch ihn Kinder Gottes geworden sind, dass wir aufgrund von seinem Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha wiedergeboren sind. Wie das Neue Testament zeigt, ist das Abendmahl der Ausdruck dieser Gemeinschaft. Dieser echten inneren Gemeinschaft. Aber das Abendmahl allein genügt nicht. Die Voraussetzungen müssen auch stimmen. Wir können zusammen Abendmahl feiern und doch keine echte Gemeinschaft haben. Das ist, wovor Paulus im ersten Korintherbrief warnt. Und wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dann haben wir Anteil an seinem Werk. Das schließt das mit ein. Nicht ich bin besonders aktiv, sondern Jesus ist durch mich aktiv und will sein Werk durch uns als Gemeinde vorantreiben. Dann haben wir Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Ausdruck erscheint zweimal im Neuen Testament. Bekannt ist, denke ich, besonders 2. Korinther 13, Vers 13, dieser Schlusssegen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes und so weiter. Daran sehen wir, dass die echte Gemeinschaft nur durch den Geist Gottes zustande kommt. Das heißt, wir können diese Gemeinschaft haben, wenn zwei Menschen oder wenn verschiedene Menschen wiedergeboren sind durch den Geist Gottes und den Geist Gottes empfangen haben. Dann können wir diese Gemeinschaft haben. miteinander. Und dann haben wir sie. Und das heißt auch, dass Gemeinschaft im Sinn des Neuen Testaments immer eine geistliche Gemeinschaft ist. Das heißt nicht, dass wir da nur, weiß nicht, super geistlich sprechen müssen, aber es heißt natürlich auf der anderen Seite, dass wir auch so sprechen müssen, dass wir Gott verherrlichen, egal was wir sagen. Gemeinschaft im Sinn des Neuen Testamentes ist immer geistliche Gemeinschaft, weil sie immer durch den Geist Gottes zustande kommt und bewirkt wird. Dann ist es eine Gemeinschaft um das Wort Gottes willen, so lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Zentral ist das Wort Gottes, das uns zu Jesus führt und uns mit Jesus verbindet, wenn es uns zu Jesus führt und so diese Gemeinschaft ermöglicht und stärkt. Dann lesen wir hier, dass sie im Brotbrechen blieben. Das Essen ist überhaupt ein wichtiges Merkmal christlicher Gemeinschaft. Das lesen wir im Neuen Testament immer wieder. Jesus aß mit den Sündern nicht, hatte Gemeinschaft mit den Sündern, nicht mit der Sünde, aber mit den Sündern, die natürlich bereit waren, das Evangelium anzunehmen. Er wurde deswegen verurteilt von den anderen. Ja, mit denen kann man doch nicht Gemeinschaft haben. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, wurde ein Fest gefeiert. Es wurde Gemeinschaft gepflegt. Jesus sagt vor dem Passah, mich hat herzlich verlangt, dieses Mal der Gemeinschaft mit euch zu pflegen. Und nachher sagte er, ich werde nicht mehr mit euch davon essen und trinken, bis ich es tun werde im Reich meines Vaters. Als Zeichen der Gemeinschaft. Und dann haben wir im Herrn mal diese Gemeinschaft beim Essen. Das Essen ist aber auch gleichzeitig ein Merkmal innerer oder Kennzeichen innerer Anteilnahme, wie wir in Hebräer 13, Vers 10 lesen. Wir haben ein Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Die Stiftshütte ist gemeint. Die Priester ohne Jesus haben dem Zelt gedient, dem Altar, aber wir durch Jesus haben Gemeinschaft mit Christus. Und diese Gemeinschaft kommt durch das Essen zum Ausdruck. Das Gebet ist ein wichtiges Element. Sie kamen zusammen und beteten den Hauskreisen. Denken an Petrus, der befreit wurde durch den Engel aus dem Gefängnis. Wohin ging er? In das Haus der Mutter von Johannes Markus, und wie selbstverständlich betete dort diese Hausgemeinde. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass man einfach zusammen war und betete. Ich möchte gleich betonen, unsere Geistlichkeit kommt nicht dadurch zum Ausdruck, wie oft wir hier im Gottesdienst laut beten. Das wäre falsch, wenn wir unsere Geistlichkeit daran messen würden. Und selbst im Hauskreis immer auch eine Frage, wie bringt man sich ein? Aber ich denke, es ist doch so, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollten, gerade auch in Hauskreisen, dass wir uns da auch einbringen im Gebet, dass wir gemeinsam beten. Und wenn wir gemeinsam Amen sagen nachher, sagen wir ja, das Gebet ist auch mein Gebet. Das Gebet des Nächsten. Ich kann innerlich dazu Amen sagen. Dann geht es um die Gemeinschaft des Evangeliums, wie Paulus in 1. Korinther 9, Vers 23 schreibt. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um sein Anteilnehmer zu sein. Was heißt hier Anteilnehmer? Das können wir so verstehen, dass Paulus denkt, ich möchte mein Leben einsetzen, um die Frucht des Evangeliums oder die Folge des Evangeliums erreichen, nämlich den Himmel. Aber es ist hier mehr gemeint. Paulus möchte sich aktiv mit einbringen, damit dieses Evangelium verkündigt wird und so auch Anteilnehmer sein. Frage ist, was prägt unsere Gemeinschaft? Wenn wir zusammenkommen. Was ist die Voraussetzung für unsere Gemeinschaft? kann man auch, ich sage mal, ohne Alkohol Gemeinschaft pflegen oder muss immer Alkohol dabei sein? Ich denke, das ist eine ernste Frage. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch manche Frommen keine echte Gemeinschaft ohne Alkohol pflegen können. Und das scheint mir dann doch sehr traurig. Wenn Gemeinschaft eine geistliche Gemeinschaft ist, dann ist der Geist Gottes die Voraussetzung und dann können wir auch so Gemeinschaft pflegen. Können wir nur dann Gemeinschaft pflegen, wenn wir über andere schlecht reden? Also es ist eine ernste Frage, meine ich, was prägt unsere Gemeinschaft? Nicht nur hier oder nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst, sondern auch während der Woche. Fünftens, Gemeinschaft heißt teilen. Und zwar auch finanziell. Anteil nehmen, Anteil geben am Leben des Nächsten. Teilen mit den Bedürftigen. Es wird sogar das Teilen, das finanzielle Teilen wird sogar als Geistes- oder Gnadengaben bezeichnet im Neuen Testament. Es kann eine besondere Gabe sein, dass jemand finanziell Anteil gibt, den Armen, den Bedürftigen. Paulus erwähnt das und verwendet den gleichen Ausdruck in Römer 12, Vers 13. Die ersten Christen teilten. Sie wussten, dass ihr ganzes Leben Gott gehört, Jesus Christus. Und wenn Gott mir finanziell etwas anvertraut hat, dann gehört es ihm. Nicht um es egoistisch zu leben, sondern zu teilen. Teilen heißt natürlich nicht nur Geld vorstrecken. Manchmal kann es auch heißen, dass ich den anderen begleite, damit er besser mit seinem Geld umgehen kann. Aber manchmal heißt es auch mal, dass man ihm hilft, dass er zu essen hat und so weiter. Und wenn ich so teile, dann komme ich weg von mir. Das Problem ist ja oft, dass wir nur so um uns kreisen und denken, wir sind arm und haben Probleme. Aber wenn ich überlege, wie kann ich Anteil geben, dann denke ich an den Nächsten. Der Verkündiger des Wortes soll Anteil, dem soll Anteil gegeben werden. Unter anderem bringt Paulus das in Galater 6, Vers 6 zum Ausdruck. Das heißt, wer das Wort Gottes verkündigt, der braucht Zeit, der andere hat Zeit, anders zu tun, es braucht manchmal viel Zeit. Und so sagt Paulus, soll man dem Anteil geben. Und es zeigt auch, dass die Verkündiger, dass Kündigung des Wortes Gottes eine Aufgabe der Gemeinde ist. Auch Menschen freizustellen, um das Wort zu verkündigen. Und dann die Mission. Wir haben den Text gelesen aus Philipper 1. Die Missionsarbeit ist Gemeindearbeit. Und es braucht auch Finanzen, Anteil geben. Damit sehen wir, dass wir Gemeinde sind. Und dass wir als Gemeinde eine Lebensgemeinschaft sind. Wir kommen nicht nur einmal in der Woche zusammen und sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffe, hast eine gute Woche. Sondern wir sind eine Lebensgemeinschaft. Auch während der Woche sind wir Gemeinde. Ich möchte diesen Text nicht mehr ganz lesen aus dem Philipper 1, Vers 3 und 7. Wir haben vorher noch etwas mehr gelesen, ich glaube bis Vers 11. Paulus den Philippern dankt und zeigt, dass sie Gemeinschaft hatten an der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, sie nahmen Anteil. Und auch finanzielle Anteil, natürlich im Gebet an der Gnade. Paulus bezeichnet immer wieder die finanzielle Anteilnahme als Gnade. Es ist ein Vorrecht, wenn man das darf. Wenn man geben darf. Ein großes Vorrecht, ein Segen. Und so sagt Paulus, habt ihr von Anfang an mit Anteil genommen an meinem Werk. Die Verkündigung des Evangeliums ist Gemeindeaufgabe. Nicht die Aufgabe einzelner, besonders frommer. Natürlich haben wir darin verschiedene Fähigkeiten. Ist klar, der eine kann besser evangelisieren, der andere kann, weiß ich, besser auf die Straße gehen und persönliches Zeugnis ablegen. Es gibt da unterschiedliche Begabungen. Aber es ist immer eine Aufgabe der Gemeinde, das Evangelium zu verkündigen. Dann noch zum nächsten, Erkenntnis und Gemeinschaft. Ich könnte sagen, was hat Erkenntnis mit Gemeinschaft zu tun? Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf, Liebe ist die Voraussetzung echter Gemeinschaft, aber nicht Erkenntnis. Nun, in der Bibel sieht das doch ein bisschen anders aus. Erkennen heißt in der Bibel schon im Alten Testament vom Hebräischen her durch Erfahrung und Begegnung jemand kennenlernen. Und Grundvoraussetzung ist immer die Gotteserkenntnis. Kennen ist die Grundlage echter Gemeinschaft. Die Gotteserkenntnis in der Bibel sehr, sehr entscheidend. Da erscheint der Ausdruck, Adam erkannte seine Frau, oder im Neuen Testament, Lukas 1,34, heißt es von Maria, als der Engel sagte, du wirst ein Kind gebären, sagte Maria, ich kenne doch keinen Mann. Sie war verlobt mit Josef. Sie kannte Josef. Warum sagt sie, ich kenne doch keinen Mann? Sie will sagen, ich hatte keine tiefe Begegnung und damit ist die sexuelle Beziehung mit eingeschlossen. Ich hatte keine solche Begegnung mit einem Mann. Die sexuelle Beziehung ist mehr als nur ein Vergnügen. Es ist eine tiefe Begegnung und ein tieferes Kennenlernen von Mann und Frau. Das ist Gottes Ziel in der Ehe. Oder Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Setzt Beziehung voraus. Ich hatte noch nie Schafe, aber habe darüber gelesen und auch gesehen. Der Hirte ruft seine Schafe bei Namen, sagt Jesus, und dann kommen sie und folgen ihm. Tatsächlich. Das heißt, sie kennen seine Stimme. Setzt also Kennen, inneres Kennen voraus. So hat der Hirte Gemeinschaft mit seinen Schafen und Jesus mit uns. Echte Gemeinschaft setzt echtes Kennen voraus. Liebe auf dem ersten Blick ist, muss oberflächlich sein. Kann zur inneren Liebe führen, muss nicht. Manchmal ist man später bitter enttäuscht, wenn man die Leute etwas näher kennenlernt. Denke ich, die mir was anderes vorgestellt. Kann echt sein, aber muss oberflächlich sein. Kann nicht wirklich, also in dem Sinn tiefe Liebe sein. Gottes Liebe, Gottes Erkenntnis, die Grundlage echter Gemeinschaft. Ich möchte noch kurz auf eine Stelle eingehen, die im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und der Einheit der Gemeinde immer wieder zitiert wird. Manchmal hat man sogar den Eindruck, als gäbe es nur diese Stelle in der Bibel. Auf der anderen Seite dürfen wir diese Stelle aber auch nicht überspringen, als gäbe es sie nicht. Jesus ist ganz wichtig in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Wenn er sagt, dass sie eins seien, wie wir eins sind, du, Vater und ich, ist Jesus das ganz wichtig. Aber wir sollten diese Stelle im Zusammenhang sehen. Und da wird meines Erachtens oft der Zusammenhang übersehen, vor allem die Einführung, der Anfang und der Schluss des Kapitels oder des Gebets. In Johannes 17, Vers 3, da hatte Jesus vorher gebetet und gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass sie dich erkennen und den du gesandt hast. Jesus zeigt gerade im Zusammenhang im Johannesevangelium immer wieder, dass man den Vater nur durch ihn kennenlernen kann. Gott durch Jesus. Wenn man Jesus ablehnt, kennt man Gott auch nicht. Das ist, was Jesus betont. Und Jesus sagt nun sogar, davon hängt das ewige Leben ab. Oder dann der Schluss, Vers 26 in Johannes 17, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihm kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Kundtun ist die andere Seite von kennenlernen. Wenn jemand mir etwas kundtut, dann lerne ich das kennen, was er mir kundtut. Und Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, damit die Liebe Gottes in ihnen sei. Der Name Gottes ist das Wesen Gottes und Gottes Wesen ist zuerst mal seine Liebe. Und je mehr wir Gott kennenlernen, seinem Wesen, desto mehr wird seine Liebe uns prägen und miteinander verbinden. Dass sie alle eins seien, wie du und ich eins sind. Die Beziehung zwischen Jesus und dem himmlischen Vater wurde von der Liebe geprägt. Und das ist die Einheit in der Gemeinde. Da haben wir auch Epheser 4, Vers 3 bis 6 eigentlich. Ich lese Vers 3 und 13. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, um zum vollkommenen Mann, zum Mann, Maß des Erwachsenenalters der Fülle Christi. Befleißigt euch. Heißt nicht, ja, wenn es euch gerade passt. Hä? Befleißigt euch, die Einheit des Geistes, die Einheit des Geistes, die Einheit, die der Geist in uns bewirkt hat durch die Wiedergeburt, die uns also geschenkt wird, die wir selbst nicht bewirken können, die zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir haben das vor ein paar Wochen in der Predigt gehört. Die Einheit können wir nicht bewirken, nicht herstellen, aber wir können sie bewahren oder zerstören. Die Einheit ist durch den Geist Gottes gegeben. Das kommt hier klar zum Ausdruck und es geht auch um die Erkenntnis, die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Will nicht heißen, dass wir immer alles gleich erkennen müssen, um eine Einheit zu bilden oder diese innere Gemeinschaft zu pflegen. Es gibt in mancher Hinsicht unterschiedliche Erkenntnis, aber es geht um die Erkenntnis des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und je mehr wir Christus ins Zentrum stellen und ihn erkennen und durch ihn Gott erkennen, desto mehr können wir echte Gemeinschaft miteinander haben. Diesen Text aus dem 2. Petrus 1, 3 und 4 bis 7 möchte ich nicht mehr ganz lesen. Ich hatte vorher auf die Verse 3 und 4 hingewiesen. Es geht darum, dass wir durch die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus Anteilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Anteilhaber der göttlichen Natur. Und zu dieser göttlichen Natur gehört vor allem die Liebe. Petrus schreibt von der Geschwisterliebe, Philadelphia, zur Liebe, zur Agape. Luther übersetzt hier, die Liebe zu allen Menschen, also auch die Feindesliebe ist gemeint. Es ist mehr als die geschwisterliche Sympathie, sondern die echte, aufrichtige Liebe, die sich dem anderen zuneigt, um des anderen willen. Und das dazu befähigt uns die Erkenntnis Gottes. Ich möchte noch auf einen Text eingehen aus dem 2. Korinther 5, Vers 16 bis 17, wo Paulus schreibt, daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt doch nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus sagt, Christus kennen wir nicht mehr dem Fleisch nach. Theologen haben das so verstanden, gesagt, für Paulus war der irdische Jesus unwichtig. Der historische irdische Jesus war für Paulus unwichtig. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Er sagt, wenn wir Christus dem Fleisch nachkennen, dann sehen wir in ihm nur einen Menschen und nicht mehr. Und darauf geht Paulus im 1. Korinther 2 von 6 bis 8 ein und sagt, die Fürsten dieser Welt haben den Herrn der Herrlichkeit, Jesus, nicht erkannt, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Sie meinten, er sei ein Mensch, der sich zu Gott macht. Und sie haben nicht erkannt, dass Jesus Gott ist, der Herr der Herrlichkeit. Durch den Glauben erkennen wir in Jesus Gott. Und so sagt Paulus, kennen wir nun auch die Geschwister nicht mehr dem Fleisch nach. Das heißt, wir schauen nicht nur oberflächlich hin. Wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe, dann habe ich ein Bild von dieser Person. Ich mache mir ein Bild. Geht fast nicht anders. Ja, es ist so und so wahrscheinlich. Ja? Und die Frage ist, was für ein Bild haben wir voneinander? Wenn ich euch so sehe, dann habe ich ein Bild von euch hier im Inneren. Nicht nur, wie ihr äußerlich aussieht, sondern wie ihr auch wohl seid. Stimmt mein Bild? Ist das richtig? Kennen wir unsere Geschwister in Christus? Echt? Kennen wir ihre Motivation für das, was sie sind und tun? Oder sehen wir nur das Oberflächliche? Denkt, das ist eine ganz wichtige Frage, um echte Gemeinschaft zu haben. Sehen wir in ihnen oder an ihnen nur die Fehler, vermeintlichen Fehler? Oder sehen wir Christus in ihnen? Denkt, wenn wir Christus in ihnen sehen, dann werden wir anders umgehen mit ihnen. Noch kurz zum Thema Leib Christi, Glieder einander. Wir sind Leib Christi. Das heißt, wir sind zuerst nicht eine Organisation, sondern ein Organismus. Und ein Organismus lebt von Beziehungen. Gar nicht anders möglich, sonst stirbt er. Ein Organismus braucht eine Organisation, aber er ist nicht nur Organisation. Und die örtliche Gemeinde ist ein Abbild der Universalgemeinde Christi. Wie Paulus im 1. Korinther 12, Vers 27 schreibt, ihr aber seid Leib Christi, nicht der Leib Christi. Hier fehlt der Artikel, auch im Griechischen. Warum? Paulus sagt nicht, wir sind der Leib Christi, die Gemeinde, alle Christen sind der Leib Christi. Hier geht's um die Gemeinde in Korinth. Ihr Hole-Gemeinde, ihr seid Leib Christi an der Hole-Straße. So könnte Paulus uns heute schreiben. Ihr repräsentiert hier den Leib Christi oder wir. Ich kann hier schon schreiben, wir, ich gehöre dazu. Wir repräsentieren den Leib Christi. Und einander seid ihr Glieder, heißt Glieder aus einem Teil, heißt auch, dass niemand den Leib Christi darstellt, niemand allein. Und jeder die Ergänzung des anderen braucht. Wir sind aufeinander angewiesen. Und anderswo sagt Paulus, wir sind zusammengefügt. Wenn wir zusammengefügt sind, dann müssen die Fugen stimmen. Schon mal überlegt, dass das Wort Fuge drin steckt, auch im griechischen Text. Die Fugen müssen stimmen, das heißt, wir müssen poliert werden. Natürlich will ich gleich den anderen polieren, ne? Damit er zu mir passt. Nein, ich muss poliert werden, damit ich in den Bau eingefügt werden kann und immer besser. Natürlich schließt das mit ein, dass wir auch aufrichtig und in aller Demut einander korrigieren müssen, wo das nötig ist. Aber in aller Demut wissen, dass wir auch selbst Fehler machen. In Liebe echt miteinander reden. Da sage ich, ja, wie geht's? Gut. Und dann spricht man so oberflächlich miteinander und nachher denkt man, ja, wenn der wüsste, wie es mir geht und so weiter, nicht? So gibt's nicht echte Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt, wir sind aufeinander angewiesen und wir müssen uns mit Korrektur einander anordnen. Und noch ganz kurz zum letzten Folgen für unsere Beziehung zur Gemeinde. Ich möchte kurz auf das Verhältnis Haus, Gemeinde und Gesamtgemeinde eingehen. Wenn das Wort Gemeinde im Neuen Testament erscheint, dann ist nicht immer die Gesamtgemeinde gemeint. Manchmal heißt die Gemeinde im Haus so und so. Das ist also ein Hauskreis, eine Hausgemeinde. Mag sein, dass 40 Leute waren, vielleicht 30, vielleicht 50, vielleicht auch 20. Es ist wichtig, dass wir beides haben. Wir kommen am Sonntag zusammen, aber es ist zu wenig, um diese echte Gemeinschaft zu pflegen. Und nicht alle können sich hier einbringen. In den Hauskreisen ist es viel einfacher, wo vielleicht 10 Leute zusammenkommen, vielleicht auch 15. Da können sich viel besser alle einbringen. Und da teilen wir das Leben. Aber die Hausgemeinde oder der Hauskreis ist keine Ersatzgemeinde, sondern eine Ergänzung zur Gemeinde. Da wird die Bibel studiert, da wird darin geforscht und da beten wir zusammen im Hauskreis. Da wird ausgetauscht, da nehmen wir am Leben des anderen Anteil. Fragen, wie geht's, was kann ich tun für dich, wie kann ich dir helfen, wie können wir darüber beten jetzt, wenn du ein Problem hast. Und dann noch ein kurzes Wort zur übergemeindlichen Verbindung. Wir sind Leib Christi, der Leib Christi, nicht die Hollegemeinde ist der Leib Christi, sondern alle wiedergeborenen Christen weltweit. Und daran müssen wir auch immer wieder denken, wie können wir das leben, auch mit anderen Glaubensgeschwistern. Nicht dadurch, dass wir ein Wanderchristentum pflegen, mal 2 Sonntage hier in der Gemeinde und 3 Sonntage dort und dann wieder dort und dann wieder anderswo, bis man die Fehler entdeckt hat. So ist echte Gemeinschaft nicht möglich. Aber warum nicht mal anderswo in den Gottesdienst gehen und so auch Gemeinschaft mit anderen zu pflegen? Dass man sieht, aha, es gibt auch noch anderswo Christen, die es genauso echt meinen wie ich, die genauso das Wort Gottes verkündigen und so weiter. Gott möge schenken, dass wir als Gemeinde hier vor Ort auch so gemeinschaftlich sein Werk leben und pflegen und prägen können. Vor allem, dass er uns prägt und auch unsere Gemeinschaft untereinander. Lass uns beten. Herr Jesus, du hast dein Leben hingegeben für mich, für uns alle am Kreuz. Herr, du hast uns, wenn wir das angenommen haben im Glauben, mit Gott versöhnt, die Sünden vergeben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt völlig reinigst durch dein Blut, dass du echte Gemeinschaft auch im Mahl des Herrn möglich machst durch dein Blut, durch deinen Geist, der uns miteinander verbindet. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die vielleicht noch zweifeln, dass du Sicherheit schenkst, dass du Gewissheit schenkst, Gewissheit der Vergebung, der Reinigung, Gewissheit, dass wir Frieden mit Gott haben, durch Jesus Christus. Und schenke Gnade, dass wir das auch ausleben. Amen.